sind machtvolle Bilder. Wachstums- und Veränderungsprozesse wären nicht möglich ohne kreative Visionen darüber, wie man das Leben anders, das heißt erfolgsversprechend, gestalten kann. Visionen bergen das Potenzial, um die Zukunft in der Gegenwart bereits vorwegzunehmen, um die Grenzen des bestehenden Bezugsrahmens zu erweitern, um mit alten Gewohnheiten zu brechen und um die Wirklichkeit neu zu konstruieren. Als nächstes hören Sie einen Vortrag von Thomas Weil vom ROMPC-Institut in Kassel. Dieser Vortrag hat den Titel »Visionen schaffen neue Wirklichkeiten, Wege aus der narzisstischen Selbstbezüglichkeit«. Sie hören den Originalmitschnitt eines Leitvortrages vom 4. ROMPC-Kongress in Augsburg am 27. Oktober 2012. Die Dauer dieses Vortrages beträgt etwa 90 Minuten. Sollten Sie jetzt keine Zeit dazu haben, sich den gesamten Vortrag anzuhören, können Sie sich die entsprechende Sounddatei auch im Downloadbereich von ROMPC Webradio herunterladen. Bitte besuchen Sie dazu unsere Website www.rompc-webradio.de. www.rompc-webradio.de.
Herzlich willkommen euch, die ihr jetzt hier seid, und freue mich über euer Interesse an meinem Leitvortrag zum Thema Visionen schaffen neue Wirklichkeiten, Wege aus der narzisstischen Selbstbezüglichkeit. Der im Moment manchmal wieder im Fernsehen häufiger zu sehende Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat einen interessanten Satz gesagt, der mich eigentlich zunächst geärgert hat, vor allen Dingen im Blick auf diesen Kongress. Denn er hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Helmut Schmidt ist sicherlich einer der Politiker, der so richtig ein heftiger Realist ist. Und von daher hat das wahrscheinlich nicht so sehr mit Visionen. Und gleichzeitig hat er eine bestimmte Art von Visionen vermutlich im Blick. Eine bestimmte Art von Visionen, die nicht sonderlich geerdet ist und die in Gefahr ist, abzudrehen, die Bodenhaftung zu verlieren. Und im ungünstigsten Fall ist das wirklich ein Thema für Therapie. Narzisstische Visionen, narzisstische Selbstbezüglichkeit geht damit einher, dass wir die Bodenhaftung verlieren. Dazu mehr in diesem Vortrag und wie können wir auch mit Hilfe von ROMPC da rauskommen. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Eine junge Frau, etwas unbedarft, nicht gerade sehr lebenspraktisch, um nicht zu sagen, nicht so ganz von dieser Welt, aber immerhin eine Königin, sitzt am Fenster. Am geöffneten Fenster, doch es ist Winter. Wer sitzt schon bei klirrender Kälte am geöffneten Fenster? Und sie nähte. Sicherlich keine königliche Aufgabe. Sie nähte und stellt sich dabei ziemlich ungeschickt an und sticht sich in den Finger. Blut tropft in den Schnee. Wenn man sowas erfährt, dass man sich irgendwie ein wenig verletzt in den Fingerstich, ist das eine unerwartete, eine Überraschungssituation. Und solche Überraschungssituationen, die angenehmen, aber jetzt reden wir gerade von den unangenehmen, solche Verletzungssituationen können kleine Spontan-Trance-Reaktionen auslösen. Warum? So ein bisschen in Trance zu gehen, ein bisschen den Augenfokus auf unendlich zu stellen und etwas wegzugehen von der Realität, ist was sehr Hilfreiches, weil es hilft uns ein wenig zu dissoziieren und das hilft uns auch, den Schmerz etwas erträglicher zu machen. Sie fällt also in eine kleine Trance. Wir haben gestern davon gehört, Visionen setzen voraus, dass man also gerade nicht so im Alltagsbewusstsein drin ist. Sie ist auch nicht mehr so ganz im Alltagsbewusstsein drin. Der Stich in den Finger, der wird zu einem kleinen Triggerreiz und sie hat eine Vision. Was für eine Vision? Hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen? Eigentümliche Vision. Immerhin drückt diese Vision aus, diese Frau hat einen ausgesprochenen Kinderwunsch. Und dieser Wunsch drängt nach Erfüllung. Doch damit es in Erfüllung gehen kann, braucht es ein Gegenüber, von dem ist aber nicht die Rede, sondern diese drei Tropfen Blut im Schnee. Die tiefen Psychologen lieben das ja immer als Symbol für die Entjungferung zu interpretieren. Ne? Es braucht da etwas, weil es geht nicht mit Jungfrauengeburt, ne? Und der Storch bringt auch nicht die Kinder. Also es braucht schon irgendetwas, damit es dazu kommt, ein Kind zu bekommen. Aber dies, was es da braucht, wird nicht irgendwie personal gedacht oder ausgemalt oder fantasiert, sondern es ist einfach ein bisschen schön, das Blut da im Schnee. Ne? Und dann entpuppt sich der Wunsch, der Kinderwunsch, ein Schneewittchen, weiß wie der Schnee, schwarz wie das Ebenholz und rot wie das Blut. Wenn wir uns mal diese Vision anschauen, dann ist es eine Vision von einem Kind, was irgendwie nicht sonderlich menschliche Züge hat. Also ich weiß ja, ich selbst habe 4 Kinder und natürlich hat man Vorstellungen davon im Kopf, wie das wohl ist, wenn sie da sein werden. Aber so eine Art Vorstellung, also weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz, rot wie Blut, das ist nicht so eine Attributierung, die mir unbedingt einfällt, wenn ich an ein zu erwartendes Kind denke. Wenn wir uns diese Attributierung und damit auch diese Vision näher anschauen, dann zeichnet sie sich ja durch Schwarz und Weiß aus. Schwarz und Weiß, Tag und Nacht, sind diametrale Gegensätze. Schwarz und Weiß ist eine Art und Weise, das Leben, Herausforderungen des Lebens zu interpretieren und zu deuten, die wir häufig antreffen können, bei uns selbst, aber bei vielen unserer Klienten auch. Entweder mache ich alles oder gar nichts. Entweder liebt sie mich ganz oder gar nicht. Entweder mache ich hier einen mehr als 100-prozentigen Vortrag, aber wenn mir einer sagt, dass irgendwo ein Tippfehler hier war, dann war es alles Schrott. Dieses ganz oder gar nichts, alles oder nichts, dieses schwarz oder weiß, kennt nicht die Farben des Regenbogens. Ich sage mal so, zwischen alles oder nichts, zwischen Tag und Nacht, zwischen schwarz oder weiß, sind eigentlich manche Klienten, wenn ich so anfange, sagen, sind die Grautöne. Die sind ein bisschen depressiv drauf. Es sind nicht die Grautöne, es sind eigentlich die Farben des Regenbogens. Und wenn wir in dieser alles oder nichts Haltung unterwegs sind, dann sind wir nicht mit dem wirklichen Leben und seinen Farben und seiner Farbigkeit mehr in Berührung, dann verlieren wir die Bodenhaftung. Und es mutet schon etwas tragisch an, dass noch bevor das Schneewittchen geboren wird, diese Attributierung ihm zuteil wird. Und es mutet schon etwas tragisch an, welche Beziehungslosigkeit hier Raum greift, einmal in der Vorstellung dieser Königin, weil das Brot im Schnee, das Blut so schön war. Da ist nichts von lebendiger Beziehung, nichts von erfüllender Sexualität, nichts von Begegnung. Wir sagen in ROMPC nichts von Ich-Du-Beziehung zu spüren, sondern es ist ein Stückchen funktionalisiert. Naja, man muss halt sich entjungfern lassen und man muss das halt irgendwie machen, wenn der Kinderwunsch in Erfüllung gehen soll. Das heißt, was sich hier abbildet, sowohl im Blick auf die Partnerschaft, von der nicht die Rede ist in diesem Märchen, als auch im Blick auf das zu erwartende Kind, ist, es geht nicht wirklich um den anderen Menschen, um ein Du und um eine lebendige Beziehung zum Du. Kurz gesagt, wenn wir uns diese Vision anschauen, erfüllt sie einige Grundsätze narzisstischer Visionen, die eben im Unterschied zu realistischen Visionen die Bodenhaftung verlieren. Sie sind unrealistisch. Sie lieben die Exklusivität. Sie instrumentalisieren andere Menschen. Sie drehen selbstbezüglich um sich selbst. Und sie lassen sich von superlativistischen Ansprüchen leiten, die ich entweder an mich selbst habe und oder an andere weiterreiche. Kurz, sie geben anderen Menschen nicht wirklich eine Chance. In dieses Ambiente wird Schneewittchen geboren. Auch narzisstische Visionen schaffen Wirklichkeiten. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und war darum Schneewittchen genannt. Will heißen, dieses Kind hat sehr früh gemerkt, was der Schmeichel dieser Exklusivität ist und versucht ihm zu entsprechen. Es hat auch keine andere Wahl. Der Schmeichel der Exklusivität, die schmeichelhafte Verführung, ist eine der drei Säulen des Narzissmus. Schmeichelhafte Verführung. Ein kurzer Exkurs in Neurobiologie. Wenn wir diesen verführungsvollen Schmeichel uns hier betrachten und wir betrachten ihn inhaltlich, dann ist er ja in der Formulierung positiv gefärbt. Die Bewertung, ob etwas positiv oder negativ ist, macht aber nicht unser limbisches System, sondern macht unser denkendes Frontalhirn. Was die schmeichelhafte Verführung, die Zuschreibung der Exklusivität betrifft, ist es völlig egal, ob sie positiv oder negativ formuliert ist. Ich habe Klienten gehabt, die mir gesagt haben, meine Eltern haben mir vermittelt, dass ich ihr Sonnenschein sei und wenn sie mich nicht hätten, wäre ihr Leben leer geblieben. Schmeichel der Exklusivität. Ein anderer sagte, meine Eltern haben mich immer spüren lassen und auch Sätze gesagt, wie ich sei der Nagel an ihrem Sarg. Inhaltlich betrachtet negativ, limbisch betrachtet ist beides dasselbe. Wir sind Rudeltiere. Und als Rudeltiere sind wir darauf angewiesen, einen sicheren Platz im Rudel zu haben. Wenn wir in dieses Rudel hineingeboren werden, in das erste System, in dem wir dann Mitglied sind, sind wir auf der Suche nach einem sicheren Platz. Denn im animalischen Bereich ist klar, wer das Rudel verliert, wer seines Platzes dort nicht sicher ist, dieser soziale Tod ist im animalischen Bereich auch immer der physische Tod. Wenn ich in dem Rudel, in das ich hineingeboren werde, zugeschrieben bekomme, ich hätte hier eine ganz exklusive Position, sei es als Lastenträger des Systems oder als Beglücker des Systems, dann wirkt das limbisch in der Weise, hier ist mir mein Platz sicher, jedenfalls dann, wenn ich dieser schmeichelhaften Erwartung nachkomme und wenn ich sie erfülle. Das Dumme ist, diese schmeichelhafte Verführung Der Schmeichel der Exklusivität fühlt sich zunächst so an, als ob ich gemeint wäre. Gegen die schmeichelhafte Verführung sind Kinder wehrlos. Sie wären ja blöd, wenn sie es nicht nehmen würden. Weil in diese Welt hineingeboren zu werden, zu einem Rudel dazuzugehören, genannt Familie, den sicheren Mutterleib verlassen zu haben und dort jetzt anzukommen und irgendwo heimisch werden zu sollen, ist ein unsicheres Geschäft. Der erste Entwicklungspsychologe, der Erik Erikson, hat gesagt, wir starten in das Leben mit einem großen Urmisstrauen und müssen Urvertrauen aufbauen. Das geht nicht von selbst und das geht durch viele Krisen hindurch. Und wenn wir dort vermittelt bekommen, wir haben die Chance, eine exklusive Position, damit eine unverzichtbare Position im System zu bekommen, wären wir blöd, wir würden nicht zugreifen. Das Dumme ist nur, das Kind kann unter dem Schmeichel der Verführung zunächst nicht realisieren, dass es nicht selbst gemeint ist und dass diese Art von Bindung, die es hier angeboten bekommt, nicht wirklich halten kann, nicht wirklich trägt. Deshalb geht es in diesem Märchen auch folgerichtig weiter. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Punkt. Wenn wir das mal symbolisch verstehen, dieser Satz, und wie das Kind geboren war, starb die Königin, markiert den Bindungsbruch. Bindungsbruch ist die zweite Säule des Narzissmus. Das heißt, irgendwann, früher oder später, spürt und erlebt das Kind, dass es entweder diesem Exklusivitätsanspruch nicht nachkommen kann, dass es daran scheitert oder dass die Eltern, wenn das Kind eben dem nicht entspricht, sich zurückziehen oder abwenden oder aber, dass die Beziehungen auch in Realität auseinandergehen der Eltern. Es gibt viele Arten von Bindungsbruch, massive Bindungsbrüche, partielle Bindungsbrüche, die aber alle damit einhergehen, ich komme damit in Berührung, dass das, was mir scheinbare ewige Sicherheit gegeben hat, nämlich die Exklusivität, an der ich mich festgehalten habe und der ich versucht habe nachzukommen, dass das nicht trägt. Das heißt, früher oder später erlebe ich, dass die Bindung, die ich glaubte zu haben, mich nicht wirklich gemeint hat und dass ich eine Kröte geschluckt habe, ohne es gewusst zu haben. Je nachdem, in welchem Lebensalter dieser Bindungsbruch vom Kind subjektiv erlebt wird, eigentlich ist er schon immer da gewesen, aber er wird irgendwann erst schmerzhaft realisiert, kann sich der Narzissmus und die Ausgestaltung des Narzissmus und der narzisstischen Persönlichkeit sehr unterschiedlich gestalten. Dazu sage ich nachher noch etwas. Wenn wir jetzt in diesem Märchen fortfahren, dann lade ich euch ein, mal etwas ungewöhnlich, jedenfalls nicht so rührselig über dieses Märchen nachzudenken, wie wir das gewöhnlich tun in Kinderzimmern, wenn dieses Märchen erzählt wird. Dann sagen wir immer dieses liebe Schneewittchen und hoffentlich geht alles gut. Ne? Ich lade euch ein, mal über dieses Märchen anders nachzudenken. Etwa so, wie wir, wenn wir Traumarbeit machen, über Träume nachdenken, denn Träume sind unterschiedliche Teile im Traum, repräsentieren Teile unserer Persönlichkeit. Und wir schauen uns jetzt mal die Akteure dieses Märchens an, mit der Fragestellung, wie sind sie Teile einer narzisstischen Gesamtpersönlichkeit? Wie geht's weiter? Auch ein lapidarer Satz. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Punkt. Formell, das Trauerjahr wird eingehalten. Man weiß ja, Trauerjahr, ein wichtiger Abstand, ehe man sich wieder neu in eine Beziehung hineingibt. Wir machen auch in der RUMPC Trauerbegleiterausbildung und es zeigt sich immer wieder, dass einen gesamten Jahreszyklus zu durchlaufen nach einem Verlust, ohne den Verstorbenen zu durchlaufen, dass das häufig eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass man sich lösen kann. Also da gehören natürlich noch andere Dinge zu Lösungs- und Abschiedsprozessen und zu Trauerprozessen dazu, aber dieses einmal einen ganzen Jahreskreis zu durchlaufen ohne den Verstorbenen, das macht viel Sinn mit dem Trauerjahr. Gut, dieses Trauerjahr wird formal eingehalten, nur von Trauer ist nicht die Rede. Das Spannende in diesem Satz, und über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin, ist nicht das, was dort gesagt ist, sondern was dort nicht gesagt ist. Es hat so was von Austauschbarkeit. Eine geht und eine andere kommt her. Die Austauschbarkeit von Beziehung ist eine Folge narzisstischer Beziehungsstörungen, in der andere Menschen eben instrumentalisiert und nicht wirklich gemeint werden. Und das Fehlen von tiefen Gefühlen respektive Herzgefühlen gehört zu dieser Instrumentalisierung des Gegenübers dazu. Was ist das nun für eine Frau? Es war eine schöne Frau. Aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und so antwortete der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Wir sind bei der dritten Säule der narzisstischen Persönlichkeit, dem Boogeyman. Ein Begriff, den ich gelernt habe bei einem meiner Lehrer, Richard Erskine aus den USA, der diesen metaphorischen Begriff des Boogeyman gebracht hat, den man nur etwas mühevoll ins Deutsche übersetzen kann. Es ist letztendlich, wenn man es übersetzt, der Butzemann, der kleine Biber Butzemann. Was ist damit gemeint? In dem Moment, wo wir erste Station vom Schmeichel verführt wurden, glaubten wir hätten eine tragende Bindung, dann den Bindungsbruch erleben, entsteht in uns eine Leere. Eine Leere, die wir nicht ohne weiteres durch lebendiges Du füllen können und auch nicht füllen wollen, weil die Gefahr ist, wir könnten ja, wenn wir uns wieder anderen Menschen öffnen, erneut verletzt werden. Aber mit dieser inneren Leere kommen wir nicht klar. Wir alle, Kinder ganz besonders, verfügen über ein hervorragendes Instrument, das ist das Instrument der Fantasie. Auch ein wesentlicher Baustein von Visionen. Was leistet Fantasie? Fantasie leistet oder hat die Fähigkeit, sich etwas auszumalen, was nicht da ist. Wenn man sieht, wie Kinder, die manchmal zu Geburtstagsfeiern von Eltern mitgeschleppt werden, die echt langweilig sind, dann irgendwie aus der Verlegenheit eine Tugend machen, nämlich dann am Boden spielen, dann sehen Sie hier dieses Teppichmuster und haben vielleicht auch noch so ein paar kleine Matchbox-Autos zum Spielen, aber durften nicht so viel mitnehmen und auch nach einer Weile werden ein paar weitere Matchbox-Autos hinzufantasiert oder Bauklötze können zu Autos werden und dieses Muster im Teppich, das wird zu einem ganzen Straßensystem und irgendwann sind Sie in einer fantasievollen Welt drinnen, die Wirklichkeit und Realität nicht mehr richtig unterscheiden kann und Sie in dieser Fantasiewelt füllen Sie eine Lücke. Auch Erfindungen werden durch Fantasie gemacht, weil eine Lücke, die da ist, fantasievoll gefüllt wird. Das ist eine kostbare Fähigkeit, die wir haben. Diese kostbare Fähigkeit können wir eben auch dazu nutzen, und das ist die dritte Säule des Narzissmus, dass wir uns das fehlende Du selbst generieren. Das fehlende Du, das wir uns selbst generieren, ist aber kein Du aus Fleisch und Blut, sondern das ist ein Produkt unserer Fantasie. Und da der Vorteil, aber auch das Risiko von Fantasie ist, dass sie bekanntlich keine Grenzen kennt, ist dieses innere Du, unser innerer kleiner Gesprächspartner, den wir uns dann selbst generieren, auch schier grenzenlos. Das ist der innere Gesprächspartner, mit dem wir dann innerlich schwätzen und auf den wir dann manchmal mehr trauen, als auf das, was uns reale Menschen, auch solche, die wohlwollend mit uns umgehen, was die uns manchmal als wertschätzendes Feedback geben. Dann sage ich so zum Beispiel, ach, du sagst mir zwar, das hätte ich jetzt hier gut gemacht, aber ich weiß ja, es müsste ja eigentlich noch viel besser gehen. Oder dass der mir jetzt ein positives Feedback gibt oder mich lobt, das hat ja nur damit zu tun, dass er entweder was von mir will oder keine Ahnung hat. Das heißt, das sind so die inneren Dialoge, die haben etwas damit zu tun, dass wir eigentlich in inneren Selbstgesprächen, in Gesprächen der Selbstbezüglichkeit sind. Kurz gesagt, mit unserem Bogeyman und in unserem kleinen inneren Biba-Butze-Mann, fairerweise müsste man auch dazu sagen, es kann auch eine Biba-Butze-Frau sein, dass wir letztendlich mit dieser selbst erschaffenen Instanz, die ein Produkt unserer Fantasie ist, dass wir mit dieser selbsternannten Instanz, selbstgeschaffenen Instanz, Zwiesprache halten. Das ist ein Wegbegleiter, den uns niemand mehr nehmen kann. Das ist ein Wegbegleiter, im Blick auf den wir keinen Bindungsbruch mehr befürchten müssen. Das ist ein Wegbegleiter, der aber dummerweise, weil er ein Produkt der kindlichen Fantasie ist, schier maßlos ist. Das heißt, was wir uns damit einhandeln, ist, einen Wegbegleiter zu haben, der manchmal auch später, der uns zwar sicher ist, aber der manchmal auch zum härtesten inneren Kritiker wird. In ROMPC sprechen wir von unseren superlativistischen Selbstansprüchen, die wir haben. Superlativistische Selbstansprüche zeichnen sich dadurch aus, dass sie unrealistisch sind, dass sie maßlos sind, dass sie kein Genug kennen. Wenn wir letztendlich mit unseren superlativistischen Selbstansprüchen unterwegs sind und ihnen versuchen, gerecht zu werden, um dann immer wieder zu erleben, gut genug gibt es nicht, es ist doch noch nicht gut genug, dann ist das die Folge unserer Zwiesprache mit unserem Boogeyman. Manchmal können wir auch, ab jetzt werdet ihr darauf häufiger achten, bei euch selbst oder auch bei Klienten, manchmal können wir auch bis in die kleinsten kommunikativen Einheiten, in den kleinsten kommunikativen Einheiten, den Transaktionen genannt, den kommunikativen Transaktionen, können wir tatsächlich feststellen, dass ein Klient mehr mit sich selbst redet als mit uns. Woran merken wir das? Kleinste Kommunikationseinheiten. Ich frage jemanden, wie geht es dir? Ganz banale Frage. Er antwortet nicht gleich, sondern, ja, wie geht es mir? Gut. Ich habe dich länger nicht gesehen. Wo warst du denn? Ja, wo war ich denn? Ich war in letzter Zeit in Urlaub. Achtet mal darauf. Viele Menschen, die ihr direkt anspricht, antworten in diesem Moment nicht direkt zu euch. Weil sie letztendlich mehr gewohnt sind, in innerer Zwiesprache mit ihrem Boogeyman zu reden, als mit konkreten Gegenübern. Das heißt, ihr kommt mit einer Frage herein, statt sich auf euch zu beziehen, gehen sie in den narzisstisch selbstbezüglichen inneren Dialog, gucken zu ihrem Boogeyman, ich habe da eine Frage gehört, sag mir doch mal, was soll ich denn da jetzt antworten? Dann antwortet Boogeyman und dann sagen sie das, was Boogeyman gesagt hat. Das ist der innere Dialog der Selbstbezüglichkeit, den wir ganz häufig beobachten können. Das hat nichts damit zu tun, dass die Person einfach mal nachdenken muss. Denn zum Nachdenken könnte sie ja einfach schweigen. Aber sie wiederholt ja nochmal die Frage und reicht die Frage, die ich reingebe, durch an den Boogeyman und antwortet nur das, was er sagt. Damit wird Beziehung entschärft. Das heißt, damit versuchen wir das Beziehungsrisiko, was jeder lebendigen Ich-Du-Beziehung innewohnt, zu minimieren. Wir reden lieber mit uns selbst, statt uns auf ein anderes Gegenüber, was uns ja auch verletzen könnte, einzulassen. Interessanterweise in den höchsten Führungsetagen wird das manchmal als Autonomie ausgegeben. Ich mache mir alles selbst klar, ich brauche niemanden und damit sind wir beim Märchen, ich umgebe mich unter dem Vorwand, Feedback zu bekommen, mit Menschen, die immer nur abnicken und das bestätigen, was ich ohnehin schon weiß. Die eigentlich mir kein Feedback geben, sondern mir zurückspiegeln, was ich eh schon wusste. Ich werde jetzt keinen Namen von Unternehmen nennen, in denen ich auch tätig bin und Führungskräfte beraten habe, aber ich habe es häufiger erlebt, dass bis in die höchsten Etagen hinein Führungskräfte, Vorstände sich unter dem Vorwand, Feedback haben zu wollen, nur mit Menschen umgeben haben, die nichts anderes waren als Rückspiegler ihrer eigenen Selbstverliebtheit. Und wenn sie dann dort dann mal ein echtes Feedback bekamen, dann waren diese Mitarbeiter oder nachgeordneten Führungskräfte oftmals nicht mehr lange im Unternehmen. Damit sind schon manche Unternehmen gegen die Wand gefahren. Ja, und so geht es auch im Märchen weiter. Ne? Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner, und als es 7 Jahre alt war, war es so schön wie der Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, so antwortete der, das heißt, der hörte auf, ein Spiegel zu sein, das muss man sich mal klar machen, ne? So antwortete der, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Das heißt, was ist hier passiert? Der Spiegel hört auf, nur ein Instrument zu sein. Der Spiegel wagt es tatsächlich, eine echte, authentische Rückmeldung zu geben, sich als lebendiges Du zu präsentieren und das Gegenüber auch anzureden. Und in dem Moment, wo der Spiegel aufhört, ein Spiegel zu sein, da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen, das zum Thema Herzgefühle, immer höher, so dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach, bring das Kind hinaus in den Wald, ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen, du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen. Gruselig, gruselig. Aber es verrät etwas von dieser inneren Dynamik. Wenn ich, getrieben von meinen superlativistischen Selbstansprüchen, die letztendlich ein Beziehungsvakuum, einen Bindungsbruch, Boogeyman-mäßig kompensieren sollen. Wenn ich feststellen muss, es gelingt mir nicht, meinen Unwiderstehlichkeitscharakter derart zu steigern, dass ich der Schönste bin, der Größte, der Klügste, den Längsten habe oder was auch immer. Wenn mir das alles nicht gelingt, ne, dann, und ich feststelle, da gibt es tatsächlich andere aus Fleisch und Blut, die mir das Wasser reichen können oder sogar Dinge besser können als ich. Wenn ich letztendlich mit diesem Boogeyman und diesen Ansprüchen feststelle, dieses Konzept ist nicht zielführend, dann erlebe ich meinen narzisstischen Absturz. Dann komme ich wieder in Berührung mit meiner narzisstischen Kränkung, aus der Bindung gefallen zu sein. Naja, und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, meine Ansprüchlichkeit noch ein weiteres Mal zu steigern. Dann ist die Frage der Zeit, wann ich irgendwann in den Burnout kippe. Dann verschiebe ich das Problem. Eine zweite Möglichkeit, und davon ist hier die Rede, ist, ich muss den Widersacher auslöschen. Ich muss diesen Widersacher beseitigen. Aber mehr noch, du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen. Warum? Das erfahren wir später. Das will sie essen. Ja, einverleiben. Das ist die früheste Form von Narzissmus, oral-kaptativer Narzissmus. Das heißt, man versucht sich das Du, was zu einer Bedrohung werden könnte, dessen zu entledigen oder das Beziehungsrisiko zu entschärfen, dass man sich das, was den anderen ausmacht, was der kann, was seine Fähigkeiten sind, was seine Beiträge sind, kurzum einverleibt, so als ob es meins wäre. Der Jäger gehorchte und führte Schneewittchen hinaus, und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, da fing es an zu weinen und sprach: Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben, ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen. Alle, die die rührselige Version von Schneewittchen lieben, wissen, hoffentlich, hoffentlich überlebt sie es und fühlen mit diesem Schneewittchen mit. Doch, wie heißt es weiter? Und weil es so schön war, hatte der Jäger Mitleiden und sprach: So lauf hin, du armes Kind, die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben, dachte er. Doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Aufatmen. Gucken wir uns mal Schneewittchen als weitere Teilpersönlichkeit einer narzisstischen Grundstruktur an. Auch interessant. Sie versteht es, mit ihrem Charme, mit ihrer Schönheit zu gewinnen, um nicht zu sagen, zu manipulieren. Weil Narzissten verführte Verführer sind, verstehen sie es auch in der Regel, ohne den anderen zu meinen, weil das kennen sie ja, wie das ist, nicht gemeint zu sein, ohne den anderen zu meinen, andere Menschen derart in Bann zu nehmen, dass die ihre eigenen Interessen vergessen. Ist ja nicht ganz risikolos für den Jäger, ne? Dass er diesen Auftrag da nicht ausfüllt. Ja, wir lassen jetzt mal die Ethik beiseite, aber ist nicht ganz risikolos. Ne? Und er ist auch nichts davon die Rede, dass er in irgendeiner Art und Weise tiefes Mitgefühl für das Schneewittchen hat, sondern weil es so schön war. Das heißt, er ist geradezu hypnotisch in Bann genommen, dass er seinen Auftrag vergisst. Unsere Klienten sind die besten Hypnotiseure. Ich habe erst eine Hypnoausbildung machen müssen und eine Hypnose künstlich lernen müssen, aber die besten Hypnotiseure sind Klienten. Weil sie schaffen es und versuchen es auch immer wieder und oft eben erfolgreich, versuchen es, uns für ihren Bezugsrahmen derart zu vereinnahmen, dass wir als Berater dann manchmal auch im Patt sitzen und nicht mehr weiterkommen. Und so ein Satz wie, ist doch nichts gegen einzuwenden, entweder mache ich die Sache richtig oder ich lasse sie, ne? Wenn man das so hört, wenn jemand so zum Anliegen kommt und sagt, ich habe da so eine Schwierigkeit, muss da eine Aufgabe erfüllen, macht mir so ein bisschen Stress, aber ich will sie ja auch richtig machen und will ja nicht einfach, sonst ist es ja nichts. Ne? Man ist auch sehr schnell geschluckt in der Überzeugungskraft, die Klienten haben, deren Bezugsrahmen zu kaufen, und schluckt die Kröte auch als Berater. Und die Folge ist, dass man seinen eigenen Auftrag vergisst. Der wäre nämlich in diesem Fall, den Klienten mal mit seinen überzogenen Selbstansprüchen vielleicht auch zu konfrontieren und die Realität wieder ins Spiel zu bringen. Das heißt, narzisstische Menschen schaffen es, sei es mit ihrer exklusiven Größe oder auch exklusiven Kleinheit, also auch jemand, der sagt, mir geht es so schlecht, ich kann gar nichts machen, sag du mir, was ich tun soll, macht man einen Vorschlag, ja, aber. Ja, schaffen es in einer Art und Weise, einen in Bann zu nehmen und in Bann zu halten, dass man manchmal Gefahr läuft, seinen eigenen Auftrag zu vergessen. Gut, er lässt Schneewittchen am Leben. Interessanterweise sagt Schneewittchen einen Satz: Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen. Wenn wir mal das als symbolische Qualität nehmen, dann ist das der Rückzug aus Beziehung. Ich werde nirgendwo mehr heimisch sein. Ich werde darauf verzichten, bei anderen Menschen ein Zuhause zu haben, sondern ich werde auf mich selbst allein gestellt durchs Leben gehen und werde alles tun, um zu bekämpfen, noch jemals im Leben einen anderen Menschen zu brauchen. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach der Jäger ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Da haben wir den oral-kaptativen Narzissmus. So war nun das arme Kind in dem großen Wald, und bitte jetzt auf das nächste Wort hören, mutterselig allein. Nicht Mutterseelen allein, das Wort kennen wir ja. Das ist ein interessantes Wort, was die Brüder Grimm hier, eine Wortvariante, die sie drin haben. Mutterselig allein. Alles hat angefangen mit einer schmeichelhaften Verführung. Alles hat angefangen damit, eine Exklusivität verheißen zu bekommen zu haben, von einem Menschen, der meinem Herzen nahe stand, und ich ahnte nicht, dass ich emotional missbraucht wurde. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, die fühlte sich einfach toll an. Denn ich glaubte, über Exklusivität zu verfügen, und ich glaubte, dass ich diesem Anspruch und der Verheißung der Exklusivität gerecht werden könnte. Das war eine selige Zeit, die in diesem Märchen an die Zuschreibung von Mutter gebunden ist. Das alles hat nicht gehalten. Das alles hat nicht getragen. Ich muss allein durchs Leben gehen, ohne Beziehung auf andere. Ich muss alles allein machen, das kann ich sowieso besser. Das ist übrigens ein Satz, den ich auch häufig höre von Klienten. Da mache ich es wieder lieber allein. Da weiß ich wenigstens, wie ich es mache. Und dann kann ich auch nichts falsch machen. Das heißt, ich gehe allein durchs Leben. Und es ist umfangen von einem Gefühl, zwar allein, aber es hat auch eine gewisse Mutterseligkeit. Dennoch, diese Seligkeit macht nicht einfach glücklich. Denn als es merkte, wie allein es war, da ward ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Das heißt, das ist das ewige Hin und Her in diesen inneren narzisstischen Dialogen. Wenn ich gut drauf bin, glaube ich, doch den Schmeichelkraft-Boogeyman wieder erlangen zu können, dann scheitere ich an meinem eigenen Boogeyman und weiß nicht, wie ich eigentlich noch klarkomme und stürze wieder ab. Dann rappel ich mich wieder auf, indem ich mir sage, das muss alles noch besser werden und ich schaffe es vielleicht, und dann stürze ich wieder ab und weiß mir selbst nicht mehr zu helfen. Das ist dieses Hin und Her, was dann in größeren oder kleineren Schwüngen immer wieder in inneren narzisstischen Dialogen vor sich geht. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts. Auch die hat es schon in charmant in Bann genommen. Es lief, solange die Füße noch fortkommen, bis es bald Abend werden wollte. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit 7 kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffellein, ferner 7 Messerlein und Gäblein und 7 Becherlein. Und an der Wand waren 7 Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht einem allein alles wegnehmen. Hernach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis es schließlich das 7. fand, das war ihm so einigermaßen recht, und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Was lachst du? Ist doch nett, ne? Jetzt findet doch das Schneewittchen irgendwo ein trautes Heim. Aber was wir in dieser Lesart übersehen, was die hier macht, und das ist schon auch ein bisschen dreist, ne? Wir reden eigentlich hier von einem Einbruch. Mundraub, Einbruch. Und was für eine faszinierende narzisstische Größenfantasie. Es beklaut die Eigentümer, krönt das aber als zuvorkommende Geste. Es aß von jedem Tellerlein nur ein bisschen, weil es nicht einem alles wegfressen wollte. Das ist eine faszinierende Umdefinition. Eine Umdefinition, die letztendlich das, was ich tue, was eigentlich eine Grenzverletzung ist und eine Grenzüberschreitung ist, in einer Weise in narzisstischer Selbstbezüglichkeit als großzügige Geste, für die man doch jetzt Dankbarkeit ein Recht hätte erwarten zu dürfen, krönt. Als es dann dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein, das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Immer wenn ich diese Zeilen lese, denke ich an einen Disney-Film meiner Kindheit, ne, wo dann diese Zwerge im Marsch mit Marschmusik hereinmarschiert kommen. Ne, und das hat mich immer berührt, ne, diese kleinen Zwerge, die da reinkamen. Aber wenn ich mir mal erlaube, auch da etwas kritischer drüber nachzudenken unter dem Fokus narzisstische Persönlichkeit, dann stellt sich doch eine Frage. Sind diese Zwerge Zwerge? Denn hier ist ja erstmal davon die Rede, die Herren von dem Häuslein waren das. Und das waren die sieben Zwerge. Sind die sieben Zwerge Zwerge, weil sie Zwerge sind? Oder sind die sieben Zwerge die Herren von dem Häuslein, die in der narzisstischen Perspektive Zwerge sein müssen? Weil in der narzisstischen Perspektive, in der Exklusivität, die hier versucht wird, gehalten zu werden, bin ich immer jemand Besonderes. Ich stehe auf irgendeinem Sockel. Entweder auf dem Sockel bin der Größte oder das ist auch ein Sockel, der Kleinste. Wir wissen, limbisch macht das keinen Unterschied. Ich bin halt besonders. Und in dieser Besonderheit werden andere instrumentalisiert, das sagte ich, aber haben wir auch immer eine Gefälleperspektive. Selbst der, der von sich sagt, schwer depressiv, ich bin der Kleinste und kann gar nichts. Das wissen wir ja, welche Macht davon ausgeht, ist eigentlich, erzeugt eine Gefälleperspektive, in der das Gegenüber letztendlich in die ohnmächtige Position kommt. Obwohl der, der sagt, er sei der Ohnmächtigste, erzeugt der Ohnmacht beim Gegenüber. Das heißt, ich schließe mich mal der Vorstellung an, dass diese Herren eigentlich Herren von dem Häuslein sind und dass das Häuslein kein Häuslein, sondern ein Haus ist und dass sie jetzt nach Haus kommen und stellen fest, da ist eingebrochen worden. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an und wie es nun hell im Häuslein war, sahen sie, dass jemand darin gewesen war. Denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach, wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der zweite, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte, wer hat von meinem Brötchen genommen? Und der vierte, wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte, wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Und der sechste, wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Und der siebente, wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Und da sah sich der Erste um und sah, dass auf seinem kleinen Bett eine Delle war. Da sprach er, wer hat in mein Bettchen getreten? Die anderen kamen gelaufen und riefen, in meinem hat auch jemand gelegen. Der Siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen. Das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, eben noch entsetzt darüber, dass ins Haus eingebrochen wurde, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen und sie riefen, ei du mein Gott, riefen sie, was ist das Kind so schön? Das ist schon spannend, die Wirkung, die hier ausgeht. Ja? Das Naheliegendste. Ja? Ich werde, in mein Haus wird eingebrochen, ich werde beklaut und der Täter ist noch da. Ja? Das Naheliegendste, dass ich mir den jetzt zur Brust nehme und sage, ey, hier ist, was ist hier? So geht's nicht. Ne? Ich vergesse das und bin in Bann genommen von diesem narzisstischen Charme, der sogar im Schlaf und schlafend wirkt. Was ist das Kind so schön? Und sie hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Also man muss schon dankbar sein, dass da so eingebrochen wurde. Ne? Und dass man ja jetzt so eine prominente Figur im Haus hat. Gut. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen. Und wie sie die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, wie heißt du? Ich heiße Schneewittchen, antwortete es. Wie bist du in unser Haus gekommen? Ja, gut, sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen, der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt, und da wäre es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Schon eine eindrucksvolle Geschichte. Interessanterweise am Morgen, die Zwerge kommen jetzt doch schon etwas mehr mit dem Realitätssinn und der Bodenhaftung ins Spiel. Ne? Sie machen eine erste therapeutische Intervention. Besser gesagt, sie versuchen eine therapeutische Intervention. Sie stellen nämlich Schneewittchen folgende Frage. Willst du unseren Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben und es soll dir an nichts fehlen. Ja, sagte Schneewittchen von Herzen gern und blieb bei ihnen. Was haben die Zwerge getan? Sie haben etwas getan, was man in jeder Therapie-, Beratungs- und Coaching-Ausbildung lernt. Man mache mit dem Klienten bitte einen klaren Vertrag. Ohne Vertrag keine Zusammenarbeit. Und sie schließen einen Vertrag. Das, was sie aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, ist, dass dieser Vertrag so ein paar echt irdisch gewöhnliche, banale Pflichten und Tätigkeiten beinhaltet. Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen, stricken, alles ordentlich und reinlich halten. Das passt so gar nicht zu so einer Königstochter, die das Exklusive liebt. Das heißt, wenn wir solche irdisch gewöhnlichen Verträge schließen, müssen wir damit rechnen, dass sie nicht das Papier wert sind, auch nicht das imaginäre Papier, auf dem sie geschrieben sind. Aber es scheint erstmal eine Übereinkunft zu geben. Schneewittchen kann bleiben und sie muss eine Gegenleistung bringen. Und das macht sie zunächst auch, hält das Haus in Ordnung und die Berge hatten dann den Rücken frei, wieder rausgehen zu können und dann weiter nach Erz zu hacken und ihrer Tätigkeit nachzugehen. Inzwischen tritt unsere Stiefmutterkönigin mal wieder vor den Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und da antwortet der Spiegel, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak sie erneut, denn sie wusste, dass der Spiegel, wenn er denn mal kein Spiegel ist und echtes Feedback gibt, nicht die Unwahrheit sagt. Und sie merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und jetzt muss sie natürlich ihre Bemühungen, Schneewittchen den Garaus zu machen, steigern. Auch die Königin ist eine verführte Verführerin. Und sie weiß umgekehrt, worauf verführte Verführer stehen. In 3 Anläufen versucht sie, Schneewittchen ums Leben zu bringen. Erster Anlauf, sie kommt vorbei mit wunderschönen Kämmen als Händlerin und bietet Schneewittchen Kämme an. Und ein Kamm ist vergiftet. Sie drapiert diese Kämme im Haar. Schneewittchen guckt in den Spiegel, ist beeindruckt, wie schön sie doch jetzt wieder ist und wird dessen gewahr, wie banal es doch ist. Kochen, betten, waschen und so weiter. Lässt die Königin herein, die Königin drapiert das alles und das Gift wirkt. Schneewittchen fällt tot zu Boden. Die Zwerge kommen nach Hause. Sehen Schneewittchen tot liegen, stellen fest, ist noch nicht ganz tot. Machen einige Wiederbelebungsversuche. Und Schneewittchen erwacht und erzählt, was geschehen ist. Und die Zwerge sagen, wir haben doch gesagt, du darfst hier niemanden reinlassen. Das ist doch die böse Königin, ne? Deine Stiefmutter. Ne? Und Schneewittchen beteuert und beteuert und sagt, ah, die Kämme waren so schön und na, ich konnte nicht anders. Ne? Wie sagt man so schön, ist auch so eine animistische Leser, die haben mich so angelacht, ne? Da musste ich das tot. Ne? Andere Menschen lachen manchmal Stücke Torte an, also es ist aber animistische Logik, ne? Weil Kämme können nicht lachen, Torte kann nicht lachen, ne? Es kann alles nicht lachen, aber es hat einen Vorteil, wenn ich sage, es hat mich so angelacht, ne? Dann habe ich dafür keine Verantwortung. Ne? Animistische Logik heißt, bis zum Alter so etwa 4 Jahre denken Kinder, dass Gegenstände, Tische, Stühle und so weiter, die sind alle beseelt. Ne? Und wenn ich mich jetzt daran stoße, habe ich den Tisch und sage, du böser Tisch, du hast mir wehgetan. Das ist animistisches Denken. Ne? Wir fallen manchmal in dieses animistische Denken zurück, weil es hat eben ein paar Vorteile. Wenn uns etwas so anlacht, dann müssen wir das halt tun. Wir haben keine Verantwortung dafür. Weil das hat uns halt so angelacht. Gut. Zwerge sagen, also nochmal neuer Kontrakt, in Zukunft bitte hier niemanden reinlassen, das geht so nicht. Und Schneewittchen sagt, ja, alles okay. Zweiter Anlauf, Stiefmutter kommt erneut, diesmal nicht mit Kämmen, sondern jetzt mit Schnürriemen. Schnürriemen machen eine tolle Figur. Ne? Und Schneewittchen hat wieder in Aussicht, ah, wunderbar, es könnte geil aussehen mit den Schnürriemen, sehe ich vielleicht ganz anders aus. Lässt wieder Königin rein und die schnürt und schnürt ein bisschen doll, Schneewittchen erstickt, tot zu Boden. Zwerge kommen, wieder entsetzt, Schneewittchen, was ist jetzt passiert? Ne? Merken aber ein bisschen, atmet sie noch, machen die Schnürriemen raus und Schneewittchen dann wieder atmet und dann erzählt sie wieder die Geschichte und dann Zwerge, wir haben dir doch gesagt und du sollst nicht und du darfst nicht. Und wieder, ja, aber die Schnürriemen, die haben mich halt so angelacht, ich konnte nicht anders. Gut, nochmal Erneuerung des Vertrags, hier darf niemand Fremdes rein. Dritter Anlauf. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Apfel, die kennen wir schon aus dem Paradies. Ne? Also die Geschichte mit dem Apfel und ein lachender Apfel. Auch der lacht Schneewittchen so sehr an, weil immer nur diese gewöhnliche Hausmannskost bei den Zwergen ist ja einfach ein bisschen fade, langweilig. Ich möchte etwas Besonderes haben. Also Apfel. Eine Apfelseite vergiftet, Schneewittchen fällt tot zu Boden. Zwerge kommen nach Hause, machen wieder Belebungsversuche. Klappt nicht. Tod. Jetzt passiert das erste Mal in diesem Märchen, dass etwas zugelassen wird, was bisher unterdrückt wurde. Die Zwerge fangen an zu, ausgerechnet die Zwerge, die fangen an zu trauern und zu weinen, weil sie inzwischen sich in Liebe an Schneewittchen zu binden versucht haben. Denen tut das weh, dass Schneewittchen tot ist. Und ebenso die Tiere im Walde, sie kommen herbei und sie bedrauern Schneewittchen. Zum ersten Mal in diesem Märchen werden unterdrückte Gefühle, die bislang unterdrückten Gefühle von Trauer, Trauer, das hatte der König, also der König, als er seine Frau verlor, hatte keine Trauer, ne? Die Gefühle von Trauer werden zum ersten Mal ausgesprochen, adressiert und ausgedrückt und ins Spiel gebracht. Und ausgerechnet die Zwerge bringen den ersten heilsamen Impuls ins Spiel. Gut, aber jetzt Schneewittchen begraben in diese dunkle Erde. So jemand, der auch noch im Tod schmeichelhaft verführt. Geht schlecht. Also sie haben ein etwas ungewöhnliches Bestattungsritual, weil sie nehmen einen gläsernen Sarg, bahren darin Schneewittchen auf und statt es in die Erde zu versenken, stellen sie es auf einem Hügel, sodass sie es immer sehen können, auf. Und sie verweste nicht. Eines Tages kam einer vorbei, ein Reiter, wie sich später herausstellt, auch ein Königssohn. Der war, ist auch eine Sonderart von narzisstischer Persönlichkeit, der war etwas nekrophil drauf. Das heißt, der hatte große Probleme, sich mit lebendigen Menschen, also mit einer echten Frau einzulassen. Weil das ist einfach zu riskant. Solche Beziehungen sind, man kann verletzt werden. Der verliebt sich in diese wunderschöne Leiche. Weil das hat ja einige Vorteile. Man hat auch was Exklusives, eine wunderschöne Leiche, mit der man sich schmücken kann. Man hat auch eine Frau, ne? Aber nicht wirklich ein Gegenüber, was einem gefährlich werden kann. So, und dann sagt er zu den Zwergen, also, ich möchte einen Deal mit euch machen. Ich habe hier ein bisschen Gold dabei und ich kaufe euch die Leiche mit Sarg ab. Die Zwerge, die schon eigentlich einen therapeutischen Fortschritt gemacht haben und etwas von ihren Herzgefühlen wissen, denn sonst hätten sie nicht trauern können, sagen, um kein Geld der Welt lassen wir uns auf diesen Deal ein. Liebe, authentische Beziehung kann man nicht kaufen. Diese verdinglichte Sicht von Gegenübern, diese instrumentelle Sicht, machen wir nicht mit. Deswegen, es gibt kein Geld, das du hast und das es auf dieser Welt gäbe, was uns dazu motivieren könnte, Schneewittchen dir freizugeben. Das war schon eine ziemlich haarige Konfrontation für unseren nekrophilen Prinzen. Ne? Aber es hat was in Gang gesetzt. Weil, dann sagt er den Satz, dann schenkt sie mir doch. Und da sagen die Zwerge ja. Gucken wir uns mal an, was an diesem großen Fest des Schenkens, auf das wir so jetzt wieder so zugehen, was da oft läuft. Ne? Ist das manchmal mehr so ein Deal oder ein Geschenk? Also der hat mir was für 2,50 Euro geschenkt, dann muss ich jetzt auch was für 2,50 Euro zurückschenken. Ne? Das ist dieses Berechnen, das ist das Dealhafte, das hat nicht unbedingt was mit Herzgefühlen zu tun. Ne? Herzgefühle, weil ich einen Menschen mag, weil ich ihn liebe, denen etwas zu schenken, mich auf andere Menschen zu beziehen, ist etwas ganz anderes als käufliche Dinglichkeit, ne? Die nicht wirklich etwas von tiefen Beziehungen und Herzgefühlen kennt. Gut. Nachdem er begreift, zu kaufen geht nicht, aber ich setze mich dem Risiko aus, ich hätte gerne ein Geschenk, aber der andere kann auch Nein sagen, ich setze mich diesem Risiko aus, da sagen die Zwerge ja. Gut, unser Prinz hatte nun auch so ein paar niedere Gesellen dabei, die in narzisstischer Perspektive eher etwas unten angesiedelt sind, das sind seine Diener. Die müssen den Sarg heimschleppen. Und jetzt passiert das, was normalerweise nicht hätte passieren sollen. Nämlich einer von diesen Dienern, wahrscheinlich war es auch der siebte, einer von diesen Dienern, der tut etwas, was er nicht tun darf. Er stellt sich nämlich echt ein bisschen dappig an. Ich komme aus Hessen, da sagt man dappig, versteht man das hier in Bayern auch? Ein bisschen unbeholfen. Ne? Der stolpert über so einen Ast und fast schon wäre der ganze Sarg runtergekracht. Das ist ein absolutes No-Go, dass man also einfach so, dass sich bei so einer Handlung einfach so etwas unbeholfen anstellt und stolpert. Aber bei diesem Stolpern passiert etwas Interessantes, nämlich der vergiftete Apfelkrotzen, der bei Schneewittchen noch im Hals sitzt, der fällt raus. Und Schneewittchen, oh Wunder, erwacht, wird wieder lebendig. Sie drückt den Sargdeckel von innen nach oben. Und sind alle etwas erstaunt, um nicht zu sagen entsetzt. Und dann kommt der erste tief beziehungsvolle Satz in diesem Märchen. Die Überwindung der narzisstischen Selbstpersönlichkeit. Sie drückt den Sargdeckel hoch und fragt, wo bin ich? Da sagt, und jetzt kommt der Satz, der Prinz, du bist bei mir. Und die Antwort, da war sie ihm gut. Das mal nehmen. Ne? Selbstbezügliche Sätze sprechen den anderen nicht an. Beobachtet es einfach mal drauf. Das könnt ihr auch in der Beratung, so einer Therapiegruppe oder Coachinggruppe, kann man es immer sehen. Ne? Es gibt so Leute, die kommen rein und sagen, also was ich die letzte Zeit erlebt habe, war bla 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 bla. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Und andere sagen, ich habe die letzte Zeit was erlebt und das muss ich euch erzählen. Inhaltlich ist beides dasselbe. Aber in dem einen Fall wird einfach etwas mal so in den Raum gestellt. Das sind ich-bezügliche, in den Raum gesprochene Aussagen, die nicht wirklich andere Menschen adressieren. Und das andere ist, ich rede die anderen an, ich sage, ich will euch erzählen, was ich erlebt habe. Immer wenn ich andere anrede, gehe ich ein Beziehungsrisiko ein. Wenn ich nur mal was in den Raum stelle, das sagen wir auch dann manchmal, ich wollte es ja einfach nur mal gesagt haben, nur mal in den Raum stellen, dann versuche ich die Beziehung des anderen zu dem anderen zu entschärfen. Oftmals ist es so, dass wenn ich was in den Raum stelle, dass einer es aufnimmt, dann habe ich Glück gehabt. Ne? Und wenn es aber nicht so aufgenommen wird, wie ich es eigentlich gerne hätte, dann kann ich sagen, ich wollte es ja nur mal gesagt haben, ich habe es ja nur mal in den Raum gestellt. Das ist auch ein geflügeltes Wort, was wir gerne benutzen, ist eigentlich narzisstische Sprache. Das heißt, was hier passiert, ist, dass dieser Prinz das erste Mal wirklich bis in die kleinsten kommunikativen Einheiten runtergebrochen sein Gegenüber adressiert. Du bist bei mir. Und sie antwortet, da war sie ihm gut. So, Happy End, die heiraten. Wenn wir Kindern dieses Märchen erzählen, hören wir meistens dann auf, bei dem wunderschönen Fest, so hört auch das Disney-Märchen auf, das wunderschöne Fest und dann alles in Butter. Das Märchen geht aber da noch nicht zu Ende. Denn Zu diesem Fest wurde auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und es ward ihr so Angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe, sie musste fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hereintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Das ist Freezing, Schockreaktion. Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Punkt, Ende des Märchens. Ein grausiger Schluss, mag man sagen. Jetzt muss man einzig klar machen, in der Märchenwelt ist Tod immer ein Symbol für einen möglichen neuen Anfang. Was ist das, was mit dieser Königin hier geschieht? Man bringt diese Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und sie muss da drin tanzen. Wenn ich das mal als therapeutische Intervention zu interpretieren wage, dann ist das eine paradoxe Intervention. Man verordnet ihr das, was sie sowieso schon ein Leben lang macht, nur um sich selbst drehen. Und man verordnet ihr das in einer Weise, es so sehr zu machen, dass es schlichtweg nicht mehr geht und sie zu Boden fällt. Das heißt, sie kommt auf dem Erdboden an. Sie verliert dieses Drehen um sich selbst, was die Bodenhaftung nicht hat. Das heißt, jetzt besteht die Chance, dass die abgedrehte narzisstische Vision Bodenhaftung kriegt und realistische Visionen möglich werden. Das heißt, auf dem Boden ankommen, geerdet zu sein, ist eine Voraussetzung dafür, dass wir eben nicht mit narzisstischen Visionen unterwegs sind, sondern realistische Visionen entwickeln können, die eine Chance auf Erfüllbarkeit haben. Und die eine Chance nicht nur auf Erfüllbarkeit haben, sondern auch eine Chance dazu haben, dass wir uns wirklich auf der Erde von Mensch zu Mensch in wirklichen Beziehungen begegnen können. Das heißt, wenn ich das mal übersetze für unsere Praxis als Therapeuten, Berater und Coach, unsere Aufgabe ist es, Menschen, die in ihren narzisstischen Visionen um sich selbst drehen, zu helfen, diese Bodenhaftung zu bekommen, bodenhaften der Gestalt zu bekommen, dass sie wirklich geerdet ankommen und sich auf lebendige Beziehungen wieder einlassen können. Sich von ihren superlativistischen Selbstansprüchen verabschieden, mit denen sie letztendlich in einem chronischen Ungenügen drinnen bleiben und tatsächlich wahre Erfüllung in lebendigen Ich-Du-Beziehungen, in wahrer Anteilnahme und Anteilgabe erfahren können. Wenn wir Menschen dabei unterstützen wollen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir mit dem inneren Team dieser Klienten zu tun bekommen. Da gibt es den inneren Chef. Das wäre wünschenswert, weil der hat die Bodenhaftung, dass der wirklich das Ganze steuert. Was hat derjenige, der narzisstisch verführt wurde, erlebt? Er hat schmeichelhafte Verführung erlebt. Hier unten haben wir die inneren, die regressiven Persönlichkeitsanteile, das heißt unsere inneren Kinder. Das heißt, wir haben erlebt, verführt worden zu sein. Das hat sich geil angefühlt. Es hat uns die Exklusivität zugeschrieben und in Aussicht gestellt. Das heißt, wir haben das nicht nur als Kind erlebt, sondern wir haben auch diese Beziehungserfahrungen, die wir gemacht haben, innerlich abgelegt, introjiziert. Hier haben wir die Introjekte. Wir haben sie introjiziert und tragen sie letztendlich als eine Gattung Introjekte in unserem inneren Team. Das sind letztendlich die Idealeltern, die uns geschmeichelt haben. Das ist die Zeit, wo wir glaubten, Bindung gehabt zu haben. Diese Beziehungserfahrung tragen wir in uns. Dann haben wir erlebt, die Bindung hat nicht gehalten. Das hat uns gekränkt, wir sind abgestürzt. Das heißt, wir sind aus der Bindung gefallen. Wir haben eine zweite Gattung von inneren Elternfiguren damit auch abgespeichert, nämlich das sind die Eltern, die uns fallen lassen. Auch die sind wir eigentlich, über die sind wir traurig und entsetzt und ziemlich stinkewütend. Und diese Art von Gegenüberschaft als Modell tragen wir auch in uns. Nämlich das Modell, hier das Modell, man schmeichelt uns, hier das Modell, man lässt uns fallen. Und schließlich haben wir es geschafft, mit der Lehre, die wir erlitten haben, so umzugehen, dass wir eine fantastische Alternative entwickelt haben, dank unseres fantastischen kleinen inneren Kindes. Und dann haben wir das, etwas hier mit so steilen Haaren, das ist den Boogeyman, selbst generiert als unseren treuen Wegbegleiter. Das ist die innere Konfiguration, die wir, wenn wir narzisstisch unterwegs sind, in uns tragen. Und wenn wir nun in Therapieberatung und Coaching mit Klienten zu tun haben, müssen wir damit rechnen, dass das, was sie an Beziehungserfahrungen haben und das, was sie an Gegenüberschaftsmodellen in sich tragen, mir wird geschmeichelt, man lässt mich fallen, ich mache es alles allein, ich bin der Größte, dass sie diese Modelle auf uns übertragen. Wenn diese Modelle auf uns übertragen werden, dann macht das mit uns was als Professionals. Weil wir fühlen uns mit dieser Form von Übertragung, sage ich mal den Fachausdruck, gegenübertragungsmäßig meistens nicht ganz wohl. Also, es mag einer herkommen und sagen, Herr Wein, ich brauche unbedingt einen Termin von Ihnen. Ich habe so Gutes von Ihnen gehört, Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Reaktion ist, irgendwie möchte ich gerne mich mal begrenzen, weil ich bin auch nur ein Mensch und ein bisschen schmeichelt es mir natürlich auch, wenn jemand sowas erzählt, kitzelt dann den eigenen Narzissmus, aber man hat so ein Ding, bitte, das ist ein bisschen eine Dosis zu viel und gleichzeitig spürt man, ach so, jemand darf man doch nicht enttäuschen. Ne? Da geht ein ungeheuer narzisstischer Sog aus. Das heißt, er versucht letztendlich die Beziehung aufzunehmen, wenn er diesen Satz sagt, wenn er so kommt, versucht er Beziehung aufzunehmen auf einer Ebene von Schmeichel, die er kennt und die irgendwann in seinem Leben auch mal sich gut angefühlt hat, selbst wenn diese Beziehung nicht wirklich tragfähig war. Das Dumme ist, wenn ich jetzt hergehe und sage, also hören Sie mal zu, es gibt erst den nächsten Termin und Sie kommen auch erst dran, eine ganze Reihe nach und eine Warteliste und geht jetzt nicht. Und im Übrigen gibt es auch noch andere gute Leute, haben Sie dort vielleicht schon mal Kontakt gemacht? Oder wissen Sie, auch ich bin nur ein Mensch und ich kann Ihre Erwartungen, kann nicht zaubern und so weiter. Wenn ich das jetzt knallhart konfrontiere, was ich schon versucht bin zu tun innerlich, dann laufe ich Gefahr, diese Person zu verlieren und abermals den Bindungsbruch, den sie kennt, zu reinszenieren. Was wir in Rechnung stellen müssen, obwohl das eine Zerrperspektive ist, diese Schmeichelperspektive, es ist die einzige Art, die dieser Mensch gelernt hat, zumindest eine Illusion von Bindung herzustellen. Und wenn ich ihn da jetzt desillusioniere, schmeiße ich ihn zurück in das Alte, was er kennt. Das heißt, etwas, auf der, wenn ich beziehungsorientiert arbeite, ist es wichtig, dass ich zuallererst mal mich für das Vertrauen bedanke, was dieser Mensch mir entgegenbringt. Und erst nachdem ich mich dafür bedankt habe, geht es jetzt im zweiten Schritt darum, behutsam zu desillusionieren. Wenn ich das anfange, behutsam zu desillusionieren, muss ich damit rechnen, dass der Betreffende mehr und mehr mit seiner Trauer darüber wieder in Berührung kommt, dass dieser Schmeichel, dem er vertraut hat, nicht trägt. Und dass er natürlich Angst hat, auch von mir enttäuscht zu werden, oder dass er nicht in der Lage ist, die Bindung zu mir halten zu können. Das heißt, er kommt in Berührung mit seiner uneingestandenen Trauer, Trauer darüber, dem Schmeichel der Exklusivität erlegen zu sein. Wenn wir durch unsere Beziehungsarbeit an diesem Punkt angelangt sind, dann hilft Einsicht nicht weiter. Dann geht es darum, die limbischen Blockaden zu lösen, die mit diesen Ängsten, ich habe wieder vertraut, ich habe es noch einmal gewagt, aber ich könnte ja jetzt enttäuscht werden, wenn der andere nicht wirklich so superlativistisch ist, wenn der mich auch jetzt behutsam desillusioniert, dann ist es wichtig, mit dieser unterdrückten Trauer umzugehen und die Person auch limbisch zu unterstützen. Da wir alle, ich behaupte das jetzt einfach mal kollektiv, wir leben schließlich in einer narzisstischen Kultur, mehr oder minder narzisstische Anteile alle selbst haben. Ich unterstelle, auch erfahren haben, auch schon aus Bindungen gefallen zu sein. Auch dem einen oder anderen narzisstischen Schmeichel erlegen sind. Und von daher auch Angst haben, wieder enttäuscht zu werden, mache ich genau dieses Behandlungsformat, das auf diese Übertragungsform gerichtet ist, jetzt mal mit euch allen als ein Gruppenformat. Und ich bitte euch mitzumachen. Ihr reibt bitte hier über dem Herzen die neurolymphatische Reflexzone und sprecht mir mal einfach nach. Ihr wisst ja bei ROMPC, man muss das nicht glauben, was man sagt. Die Sätze sind Schalter, sind zwar ein paar schöne Sätze dabei, würde sich lohnen zu glauben, aber muss man nicht glauben. Gut. Ich sehe gerade, du drehst so rum. Dreh bitte so rum. Du. So rum. Okay. Recht. Nee, nicht so rum. So rum. Ja. Hab's nur gerade gesehen.
Ja, das ist richtig. Okay.
Gut. Ihr sprecht mir nach. Ich akzeptiere mich voll und ganz. Auch mit meiner Angst davor, wieder enttäuscht zu werden. Ich akzeptiere mich voll und ganz. Auch mit meiner Angst davor, mich an andere Menschen zu binden. Ich akzeptiere mich voll und ganz. Auch mit meiner Traurigkeit darüber, verführt und benutzt worden zu sein. Und dann klopft ihr bitte auf den Zeigefinger und sprecht mir nach. Ich verzeihe mir, dass ich dem Schmeichel erlegen bin. Ich konnte nicht anders. Ich verzeihe mir, dass ich mich habe täuschen lassen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich verzeihe mir, dass ich in meinem kleinen kindlichen Größenwahn hoffte und manchmal noch immer hoffe. Ich könnte es schaffen, meinen Unwiderstehlichkeitscharakter derart zu steigern, dass ich der Exklusivität, die man von mir erwartete und erwartet, gerecht werden würde. Ich verzeihe es mir, denn ich habe es gut gemeint. Dann klopft ihr bitte auf den kleinen Finger. Ich verzeihe all denen, die mich mit Schmeichel verführt und getäuscht haben. Ich verzeihe ihnen und lasse sie ziehen, die mein Vertrauen benutzt und mich in emotionaler Hinsicht missbraucht haben. Ich verzeihe all denen, die mich in meinem kindlichen Größenwahn nicht gestoppt haben, sondern von mir eine Exklusivität verlangten, der ich nie eine Chance hatte, wirklich gerecht zu werden. Ich verzeihe all denen, die so taten, als ob sie mich wirklich meinten und die mir die Bindung verweigerten, nach der ich mich sehnte. Ihnen allen verzeihe ich das, doch ich verzeihe es Ihnen nur, weil sie Gefangene ihrer eigenen Geschichte waren und möglicherweise noch immer sind. Zweite Station. Erstmal tief Luft holen. Okay. Das zweite Modell, Beziehungsmodell, man lässt uns fallen, man wirft uns aus der Bindung. Das ist auch ein Modell, was wir in Therapieberatung und Coaching erleben können, dass es auf uns als Professionals übertragen wird. Mir sagte mein Klient schon im ersten Satz, kannte ihn nicht, habe mir ja lange überlegt, ob ich überhaupt zu Ihnen komme. Ich weiß ja, mir kann ja sowieso niemand helfen, ich muss ja mit allem sowieso klarkommen. Und im Übrigen erzählen Sie mir doch mal, wo haben Sie eigentlich Ihre Ausbildung gemacht? Das heißt, es kann sehr schnell passieren, dass wir die Wut und die Aggression abbekommen, die natürlich wurzelt in seiner Geschichte und in dem, was man ihm angetan hat. Dann ist der Punkt, wo wir angegriffen werden und uns vielleicht selbst anfangen zu ärgern als Professionals in unserer Gegenübertragung, dass wir selbst gekränkt sind oder uns verkannt fühlen oder dass wir uns anfangen rechtfertigen zu wollen oder den Ärger des anderen ausreden wollen. Wenn wir das tun, haben wir ihn auch verloren. Das heißt, was hier wichtig ist, und das ist schon eine gesteigerte Herausforderung an den Professional, ist sich, gerade dann, wenn ich meine, ich kriege jetzt was ab, was mir eigentlich nicht gilt, zunächst dennoch Interesse an dem Ärger bekunden, sich betreffen lassen. Man muss sich ja nicht entschuldigen für etwas, was man nicht falsch gemacht hat, aber man kann bedauern, dass der Klient offenbar sich über etwas im Moment sehr ärgert. Und dem Klienten vor allen Dingen statt Ausreden glauben, dass er sich so fühlt, wie er sich fühlt. Kurz, es geht darum, ihm auch Möglichkeiten zu eröffnen, die narzisstische Wut auszudrücken. Wenn wir das durch Beziehungsarbeit dem Klienten dafür Raum geben, kommt er zwangsläufig damit in Berührung mit einer anderen Facette seines Problems in Berührung, nämlich, wenn ich jetzt dem Ausdruck verleihe, worüber ich eigentlich ärgerlich bin, vielleicht werde ich wieder ins Unrecht gesetzt, vielleicht werde ich fallen gelassen. Vielleicht merke ich aber auch zum ersten Mal, dass meine Wut auch ein bisschen überzogen ist und dass jetzt jemand was abkriegt, was ihm gar nicht gilt. Aber ich bin halt nun mal so wütend und habe plötzlich Angst vor meinen eigenen unangenehmen Gefühlen, meiner eigenen Wut. Wenn wir an diesem Punkt sind, dann hilft auch ein limbisches Entkopplungsritual. Und da wir auch solche Anteile in uns tragen, machen wir das jetzt auch als Gruppe zusammen. Ich lade euch ein, dazu mal aufzustehen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Denn jeder, der meint, ROMPC sei nur Klopftherapie, wird jetzt eines Besseren belehrt. Okay, ihr reibt mal bitte hier und sprecht mir nach. Hier, neurolymphatische Reflexzone über dem Herzen, wir fangen mit einem ähnlichen Intro an. Genau.
Du musst dich auf einen Stuhl stellen, wir können dich hier nicht sehen.
Okay. Hier, über dem Herzen, links. Ich habe jetzt gerade keinen Stuhl. So. Ich akzeptiere mich voll und ganz, auch damit, dass ich so wütend bin über das, was man mir angetan hat und immer noch antut. Ich akzeptiere mich voll und ganz, auch damit, dass ich Angst davor habe, immer wieder ins Unrecht gesetzt und schließlich fallen gelassen zu werden. Ich akzeptiere mich voll und ganz, auch mit meiner Wut darüber, nicht wirklich gemeint zu sein. Und jetzt stellt euch mal bitte so ein paar Zeitgenossen vor, die euch nicht wirklich gemeint haben, die euch emotional missbraucht haben, die euch ins Unrecht gesetzt haben. Stellt euch mal so ein paar vor. Und jetzt nehmen wir mal bei einer Körperressource, wir entkoppeln mit Rhythmus mal Anteil, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber machen wir jetzt. Nämlich, alle Zweijährige haben das irgendwann mal gemacht, bis man uns denen vielleicht ausgetrieben hat. Ihr stampft mal auf und ihr stellt euch dabei die vor, die euch das angetan haben und sagt, so nicht mit mir, anderen Fuß, so nicht mit mir. Anderer Fuß. So nicht mit mir. So nicht mit mir. So nicht mit mir. So nicht mit mir. Und tief Luft holen und wieder Platz nehmen. Wenn wir das nicht mehr einschließen müssen in uns, da kann uns limbisch auch dieser Bindungsbruch nicht mehr so schrecken. Kommen wir zum Schluss, zu der dritten Gattung. In der Beratung von Führungskräften erlebe ich häufig, dass Sie zu mir sagen, Herr Weil, ich brauche Sie jetzt mal als Fachmann. Ich habe da so ein paar Probleme. Eigentlich komme ich ja mit allem ganz gut klar. Aber so ein paar Dinge klappen im Moment nicht so gut. Sie haben doch sicherlich ein paar Tools, die mir helfen, dass ich das jetzt, was ich eigentlich sonst immer ganz gut hinkriege, jetzt wieder gut hinkriege oder noch besser hinkriege. Das heißt, was passieren kann, dass in dem Moment, wo unser Klient damit in Berührung kommt, er schafft es nicht. Lange leben wir ja mit der Illusion, wir schaffen es tatsächlich, unserem Ich-Ideal, dem Boogeyman, den wir hier selbst kreiert haben, zu entsprechen. Und dann stellen wir fest, es klappt nicht. Also suchen wir jetzt einen Fachmann. Das ist hoffentlich die Inkorporation eines vollendeteren Boogeymans. Und der hat hoffentlich ein paar Zaubertools. Und der soll uns so aufpolieren, dass wir dann anschließend das, was unser Ich-Ideal ist, dass wir das verwirklichen und dem helfen können. Das Dumme ist, wenn ich in diese Falle reingehe, unterstütze ich den Klienten unter Umständen auch noch mit entsprechendem Psycho-Know-how darin, seinen kleinen kindlichen Größenwahn Boogeyman-mäßig noch weiter aufzupolieren. Ich hatte mal einen Verkäufer, der kam zu mir. Ich habe also vor 2 Jahren Carnegie-Seminare besucht. Ich sage jetzt, es ist nichts gegen Carnegie-Seminare. Es geht mir nicht darum, was gegen diese Methode zu sagen. Ich habe gelernt, mit einigen Affirmationen morgens vorm Spiegel zu stehen und mir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, du schaffst alles, wenn du nur willst. Der war vorher schon ein bisschen leicht depressiv und zweifelte oft an sich selbst. Und dann hat er mit dieser Selbsthypnose selbstbezüglich sich auf die Schulter geklopft, du schaffst alles, was du nur willst. Und er hat gesagt, es ging mir die nächste Zeit richtig besser. Aber warum ist er gekommen? Weil er inzwischen in tiefen Burnout abgestürzt ist. Das heißt, das Psycho-Know-how, die Tools, die er bekommen hat, hat er unter narzisstischen Vorzeichen seines größenwahnsinnigen Boogeymans, seines Ich-Ideals, benutzt, um letztendlich seinen Absturz nur noch weiter zu beflügeln. Wenn wir das übertragen bekommen, das heißt, wir sollen der bessere Boogeyman sein für unsere Klienten, dann erleben wir auch eine Gegenübertragungsreaktion bei uns. Wir fühlen uns ein wenig benutzt, ein bisschen ausgenutzt, selbst als Professionals nicht so richtig gesehen und adressiert, ne? Eingekauft einfach als Tools-Lieferant. Oder wir geraten unter den Druck unserer superlativistischen Selbstansprüche bei uns selbst, nach dem Motto, wir müssen jetzt das Zaubertool auch finden. Da das selbstbezüglich ist, da das Zwiesprache mit dem Boogeyman, ich habe vorhin dieses Beispiel gegeben, ein Kreisen um sich selbst ist, müssen wir an der Stelle wohlwollend die Dialoge der Selbstbezüglichkeit unserer Klienten stören. Das heißt, ich frage meine Klienten dann nicht einfach nur, wie geht's dir, sondern sage, erzähl mir, wie es dir geht. Ich sage nicht, was denkst du, erzähl mir, was du denkst. Ich sage, schau mich an, was siehst du, wenn du in meine Augen schaust? Das heißt, ich locke die Betreffenden in Beziehung. Wenn wir das aber tun, dann müssen wir damit rechnen, wenn wir diese Kreise der Selbstbezüglichkeit stören, dann müssen wir damit rechnen, dass der Klient mit einer tief sitzenden Angst in Berührung kommt, die in seiner Traumatisierung wurzelt, nämlich: Ich habe Angst davor, wenn ich mich auf den anderen so ich-du-mäßig einlasse. Ich habe Angst davor, wieder zu spüren, ich brauche ja andere Menschen. Ich habe Angst davor, ich könnte abhängig werden. Und ich habe Angst davor, mich wirklich zu öffnen und wieder verletzbar zu sein. Wenn wir an diesem Punkt sind, hilft auch ein limbisches Entkopplungsritual. Und das als drittes zum Abschluss machen wir auch noch miteinander. Und ihr könnt sitzen bleiben. Ihr reibt wieder hier die neurolymphatische Reflexzone und sprecht mir nach. Ich akzeptiere mich voll und ganz. Auch mit meiner Angst, von anderen abhängig zu werden. Ich akzeptiere mich voll und ganz. Auch mit meiner Angst, mir einzugestehen, bedürftig zu sein. Ich akzeptiere mich voll und ganz, auch mit der Angst davor, mich zu öffnen und verletzbar zu sein. Und dann klopft ihr bitte Thymus auf Brustbein und sprecht mir nach. Ich verabschiede mein grandioses Selbst. Ich lasse von meinem kleinen kindlichen Größenwahn. Ich wage den Abstieg ins Reich irdischer Gewöhnlichkeit. Ich bin ein bedürftiger Mensch. Ich gebe den anderen eine Chance und öffne mein Herz für das Du. Dazu habe ich ein Recht. Das will ich. Und das werde ich genießen. Und tief Luft holen. Worauf kommt es an? Auswege aus narzisstischer Selbstbezüglichkeit, Visionen erden. Es kommt darauf an, die Selbstbezüglichkeit unserer Klienten wohlwollend zu stören, den narzisstischen Kränkungen in Gestalt der narzisstischen Trauer und der narzisstischen Wut zu helfen, Ausdruck zu verleihen, sie limbisch zu entängstigen und immer wieder heilsame Beziehungsangebote zu machen. Denn narzisstische Störungen sind anders, als man es im Lehrbuch lesen kann, in der Philosophie des RUMPC, keine Persönlichkeitsstörungen, sie sind Beziehungsstörungen. Und wir sagen in RUMPC, wir sind durch Beziehung krank geworden, also werden wir auch durch Beziehung gesund. Das heißt, die Herausforderung an uns ist es als Professionals, uns auf diese Beziehung einzulassen, in der der Klient uns in diesen drei Widerstandsformen und drei Übertragungsformen seine unerhörte Geschichte erzählt, ihn darin abzuholen und ihm zu helfen, den Stress, den er damit hat, zu reduzieren. Damit geerdete Visionen die Wirklichkeit werden, die Selbstbezüglichkeit überwunden wird und Menschen dazu befähigt werden, sich in wertschätzender Anteilnahme und Anteilgabe respektvoll aufeinander zu beziehen, sodass die Beziehungsbedürfnisse, die sie haben, wechselseitig gewertschätzt und auch beantwortet werden.
Sie hörten den Originalmitschnitt eines Leitvortrages von Thomas Weil. Dieser Vortrag wurde gehalten beim 4. RUMPC-Kongress in Augsburg am 27. Oktober 2012. Der Vortrag hatte den Titel »Visionen schaffen neue Wirklichkeiten – Wege aus der narzisstischen Selbstbezüglichkeit«. Sie können sich den gesamten Vortrag gerne noch einmal anhören. Dazu besuchen Sie bitte den Download-Bereich von RUMPC Webradio auf der Internetseite www.rumpc-webradio.de www.rumpc-webradio.de.